Bayerns vergessene Kinder. Jüdische Biografien unter der Damnatio Memoriae.
Da steht ein kleines Städtchen vor mir auf. Reinliche Häuser, helle Fenster, bunte Sommergärtchen, viel Licht und Sauberkeit, ein bescheidener Überfluss und viel Liebe überall und an jeglichem Ding, gut gepflegte Kinder und behaglich wohlwollende Matronen. Gatten und Väter zogen hausierend in der Gegend umher, wohl gelitten und, wie es scheint, auch ausgiebigen Erwerb findend. Und über all dem Reiz der Absonderlichkeit, Worte und Bräuche fremd und wunderlich, der dunkle Hintergrund einer schmerzhaft bewegten Vergangenheit, Geschichten von schaurigem Verdacht und trostloser Flucht, Geschichten von Heldentum und unendlicher Duldung.
Eine Anziehungskraft, die sich aus vertrauter Behaglichkeit und faszinierender Fremde zugleich speist. So blickte die 24-jährige Münchnerin Paula Winkler zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf das jüdische Leben in Bayern. Sie sei so glücklich gewesen, schrieb sie in ihren Betrachtungen einer Philozionistin mit Blick auf den verbreiteten Antisemitismus, schon von früher Jugend an anders zum Judentum zu stehen, als dies den meisten anderen gegeben oder gegönnt sei. Die christliche Sozialisation der jungen Frau ist nicht zuletzt daran zu erkennen, dass sie ihr Lob des Judentums mit neutestamentarischen Bildern untermalte.
Es ist, als ob über jedem jüdischen Haupte eine Dornenkrone schwebte.
Die Literaturwissenschaftlerin Katharina Bauer hat über die Autorin ihre Dissertation verfasst.
Sie schreibt über das Judentum mit den Worten und Bildern des Katholizismus. Also sie schreibt auch Bekenntnisse. Ein Bekenntnis ist ein katholisches Glaubenszeugnis.
Paula Winkler bewegte sich zwischen den Welten. Als ihr Text entstanden ist, war sie bereits zweifache Mutter. Raphael und Eva waren 1900 und 1901 unehelich zur Welt gekommen. Der Vater der Kinder war ein jüdischer Doktorand, den sie während ihres Germanistikstudiums in der Schweiz kennengelernt hatte. Über ihn, daran lässt Winkler keinen Zweifel, kam sie in Berührung mit der zionistischen Bewegung um Theodor Herzl. Ihre entflammte Leidenschaft für die Sache und für den Mann an ihrer Seite schrieb sie nun nieder.
Da geschah mir, dass ein Menschenmund mit wunderbarer Gewalt zu mir sprach. Es war zuweilen, wie wenn ein Kind schüchtern redete, stockend, zart, bange, ob es Widerhall fände. Und dann und wann überzog die scheue Röte einer unberührten Seele das Antlitz dieses Menschen. Es war so, dass mir das Herz stille stand, rührend und heilig. Und dann war es wieder, als spräche er mit ehernen Zungen, als brausten alle Glocken der Welt über mich hin. Es war kein einzelner Mensch mehr. Urgewaltig zogen die ungeheure Sehnsucht, Wunsch und Wille eines ganzen Volkes wie mit Stromesgewalt daher.
Diese Passage gleicht einer Konversion, also wie wir an Pfingsten das erleben, dass von oben die Feuerzungen kommen und dann danach eine Läuterung entstanden ist, danach ein Glaube dasteht. So spricht sie in diesem Essay. Und was auch auffällig ist, und das zieht sich auch durch das Leben durch, dass sie Martin Buber als Prophet installiert. Also er ist derjenige, der für sie das lebendige Angesicht dieses Glaubens des Judentums ist. Sie braucht quasi so ein menschliches Antlitz und das stellt eben Martin Buber dar und er vermittelt ihr den Glauben.
Paula Winklers Zürcher Doktorand und der Vater ihrer Kinder war also Martin Buber, der heute weltbekannte jüdische Religionsphilosoph. Schon bald nach dem Kennenlernen trat die junge Frau aus der katholischen Kirche aus. Doch erst 6 Jahre später wurde sie in die jüdische Gemeinschaft aufgenommen. Einer Hochzeit stand nun nichts mehr im Wege. An die bayerische Konvertitin erinnert man sich heute in erster Linie als treue Gefährtin ihres Mannes. Dass sie selbst eine begnadete Schriftstellerin war, wissen die wenigsten. Dabei sind ihr Leben und Lieben mit ihrem literarischen Werk untrennbar verwoben. Paula Buber ließ religiöse und gesellschaftliche Konventionen hinter sich und fand ihren eigenen Weg, sich als außergewöhnlich begabte Frau in einer patriarchalen Welt zu behaupten.
Paula Buber war eine grundgescheite bayerische Großbäuerin. Nein, sie war es nicht. Sie war durchaus Bubers Frau, aber sie hätte es sein können.
Dies schrieb der protestantische Theologe und Schriftsteller Albrecht Goes in seinen Erinnerungen über Paula Buber. Und er hatte recht, ihr Leben als schreibende Intellektuelle war keineswegs vorgezeichnet. Auf Wunsch ihres Vaters besuchte Paula in ihrer Jugend ein Klosterpensionat und startete eine Ausbildung zur Lehrerin. Mit 19 Jahren begann sie in München als Sekretärin zu arbeiten. Sie half der bekannten Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Helene Böhlau in Schwabing, wo sich Philosophen, Künstlerinnen und Literaten die Klinke in die Hand gaben.
Die Schwabinger Bohème ist später, aber die ersten Anzeichen dieser Schwabinger Bohème sind zu dieser Zeit, also in ihrer Jugendzeit, schon ganz deutlich. Also sie kommt in Kontakt mit der freien Liebe, ja, mit Künstlerinnen und Künstlern und saugt es total begierig auf.
Paula ging als Sekretärin nicht nur Helene Böhlau zur Hand, sondern auch deren Mann, erzählt Katharina Bauer. Sein Geburtsname war Friedrich Arndt, doch in München kannte man ihn unter einem anderen Namen.
Der Ehemann Omar al-Rashid Bey ist in München so ein Kuriosum. Also da gibt es ganz schöne Geschichten, wie er irgendwie mit Turban und Wallekleidern durch Schwabing stolziert und alle sich denken, was will er? Und er ist aber der große Denker. Ja, und auch ein großer Verführer, muss man auch dazu sagen. Also da muss man vielleicht die Vorgeschichte noch mit reinnehmen. Er hat nämlich sich in Helene Böhlau verliebt, obwohl er schon verheiratet ist und 4, 5 Kinder, glaube ich, hat zu dieser Zeit. Und konvertiert dann für Helene Böhlau zum Islam, damit er sich eine Zweitfrau nehmen kann.
Nun sollte noch eine weitere Frau in Arndt al-Rashids Leben treten. Der Schriftsteller verliebte sich in Paula Winkler, die junge Sekretärin, die ihm und seiner Frau in eine Südtiroler Künstlerkolonie folgte. Hier lebte auch der Philosoph Theodor Lessing, der seine Eindrücke später in seinen Erinnerungen festhielt.
Mit al-Rashids war aus München ein 17-jähriges Mädchen gekommen. Zäh, genial, unbedenklich. Mit ihrem zottigen gelben Hündlein Lotte, auf das sich so viele Reime machen ließen, stolzierte sie als die bayerische Artemis in den Bergen. Und wenn sie nicht gerade ihren Pflichten nachging, so lernte sie bei mir Latein. Und da sie unheimlich gescheit und herrischen Willens war, so hatte sie alsbald unsere Techniken abgeguckt und schon übertroffen. Da sie in der kleinen Kolonie das einzige hübsche Mädel war, so waren Gäste wie Einheimische, der Arzt, der Notar, der Wirt, der Krämer, alle in sie vernarrt. Und da sie ein wildes Albenwesen war, so hatte sie ihren Spaß daran, aller Köpfe zu verdrehen und aller Wege Verwirrung zu stiften, weswegen ich sie das Familienunglück benannte.
Theodor Lessing hat es nicht gefallen, dass Paula Winkler und Omar al-Rashid sich näher kamen. Schließlich wurden die beiden ganz offen ein Paar. Der Verlegenheitsmuslim fuhr sogar mit ihr nach Zürich und ließ Helene Böhlau mit dem gemeinsamen Kind zurück. Nach Theodor Lessings Darstellung war es schließlich er selbst, der als Schicksalsgott für seine Freunde dieser Dreiecksbeziehung großherzig ein Ende bereitete, indem er Omar al-Rashid kurz entschlossen aus Zürich zurückholte.
Nach dem herzzerreißenden Abschied al-Rashids von Paula reisten wir über den Bodensee. Das Lebensschiff der Freunde fuhr fortan wieder im klaren, frischen Strom.
Und tatsächlich sollte Friedrich Arndt alias Omar al-Rashid schon bald zur Fußnote in Paula Winklers Geschichte werden. Als eine der ersten Frauen schrieb sie sich an der Zürcher Universität ein und studierte Germanistik. Im Sommer 1899 machte sie hier die Bekanntschaft des 20-jährigen Martin Buber, eines Lemberger Juden aus großbürgerlichem Hause mit einer beeindruckenden Bildungsbiografie. Die Faszination, die der charismatische Student auf Paula ausübte, beruhte auf Gegenseitigkeit. An der Universität Zürich begann eine große Liebe, die fast 60 Jahre währen sollte und ohne die das Lebenswerk zweier intellektueller Größen des 20. Jahrhunderts kaum zu denken ist. Bereits um die Jahrhundertwende entstand der Gedanke einer intellektuellen Zusammenarbeit, die Paula reichlich bezeichnend als ein geistiges Kindlieb bezeichnete. Es sollte den Namen Chassidische Erzählungen tragen. Das Werk machte Martin Buber erstmals einer größeren Öffentlichkeit sichtbar. Dass es in intensiver Gemeinschaftsarbeit entstanden ist, wissen nur Fachkundige.
Paula Buber hat für die chassidischen Erzählungen insofern eine ganz große Rolle gespielt, weil sie maßgeblich mitgearbeitet hat. Das ist eine Tatsache, die man bis heute nicht kennt. Martin Buber ist der Autor, der steht auch auf dem Buchdeckel der chassidischen Erzählungen. Wenn man aber in die Historie eintaucht, wie diese Erzählungen entstanden sind, dann kommt man ganz, ganz schnell auf Paula Buber. Paula Buber war nicht des Hebräischen mächtig, das heißt, diese Erstübersetzung hat Martin Buber gemacht. Paula Buber hat dann als Germanistin gewissermaßen so das zusammengeschmirgelt, hat Korrekturen angepasst, hat es verfeinert, hat es leserlich gemacht, hat es nochmal ganz einfach reduziert auf das Wesentliche.
Eine öffentliche Erwähnung der Zusammenarbeit hielten beide offenbar nicht für nötig. Sie lebten ein Ideal, eine Utopie des geistigen Dialogs, der nur den wenigsten Paaren gegeben ist. Die Wohnung der Bubers in Berlin-Zehlendorf, die sie nach ihrer Heirat bezogen, wurde zum Treffpunkt der literarisch und philosophisch prägenden Szene der Stadt. Paula bewegte sich an der Seite ihres Mannes im Umfeld der sogenannten jüdischen Renaissance, die in der regelmäßig tagenden Donnerstagsgesellschaft zusammenkam.
Das war eigentlich primär eine männliche Zusammenkunft. Die einzige, die dabei als Frau fester Bestandteil war, war René Sintensis. Und ab und zu war noch Hedwig Landauer dabei. Paula Buber war am Rande mit aktiv und hat aber mit den Frauen viel zu tun gehabt. Oder wenn der Martin Buber eingeladen hat. Und von daher hat sie diesen Dunst gewissermaßen inhaliert.
In diesem Dunst entstand auch der sogenannte magische Realismus, dessen Stil Paula Bubers eigenes Schaffen beeinflusste.
Man fühlt sich als Leser in der Realität verortet und doch magisch entrückt. Also es ist nicht wie in einem Fantasy-Roman, wo ganz klar dezidiert ausgewiesen ist, das ist jetzt Fantasie, sondern es ist die Realität, es spielt in der Realität ab, aber es kommt ein magisches Element, was quasi die Gegenwart stört oder einen Irritationsmoment darstellt. Paula Buber hat 1912 ihr erstes Werk publiziert und dieses Buch, Die unechten Kinder Adams, können als erstes Werk Paula Bubers auch als Zeichen oder im Zeichen des magischen Realismus gelesen werden.
Neben weiteren Erzählungen veröffentlichte Paula Buber bald, 1916, auch ihren ersten Roman, Irregang.
Eine junge Frau kommt an die falschen Leute und versucht trotzdem, sich immer wieder zu finden, immer wieder sich selbst treu zu sein. Und am Ende ihres Lebens gelingt ihr das auch. Und das ist aber natürlich eine ganz spannende Grundhaltung, die da aufgezeigt wird und auch ein ganz spannendes Thema, das Paula Buber verarbeitet, weil es dezidiert eine Frau in den Mittelpunkt stellt und weil es auch eine Frau in einem patriarchalen System in den Mittelpunkt stellt. Da spielen wieder die Männer eine ganz große Rolle, die sich dieser Frau bedienen. Die Frau arbeitet als Prostituierte, das heißt, sie wird als Ware konsumiert. Die Männer bedienen sich ihr und hinterlassen sie dann, ohne sich um sie weiter zu kümmern. Also man kann Paula Buber eindeutig als Frauenrechtlerin bezeichnen.
Das Buch erschien inmitten des Ersten Weltkriegs. Die Familie zog in dieser turbulenten Zeit von Berlin ins hessisch-ländliche Heppenheim an der Bergstraße, wo sie ebenfalls regelmäßig Besuch aus dem intellektuellen Leben empfing. In der Zeit der Weimarer Republik war das Haus voll und ganz geprägt von literarischem Schaffen. Wie in alle jüdischen Familien griff der Nationalsozialismus auch brutal in das Leben der Bubers ein. Paula Buber wurde 1935 wegen jüdischer Versippung aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen, was ihr jede weitere schriftstellerische Tätigkeit verbot. Nach einem Ruf Martin Bubers an die Hebräische Universität in Jerusalem und der Verwüstung ihres Hauses während der Reichspogromnacht emigrierte die Familie 1938 nach Palästina. In Jerusalem kämpfte Paula Buber mit dem Hebräischen. Sie pflegte insbesondere die Gesellschaft mit deutschen Emigranten. Ihre Heimat hatte sie im Herzen stets dabei, wie Bekannte sich erinnerten.
Ein Hauch München war im Zimmer, sobald sie eintrat, wenn München heißt, Barock- und Koboldspiel, föhngelbes Licht an der Theatinerkirche, Valentins Logik und Valentins Hintersinnigkeit, Madonnen, die wie vom Viktualienmarkt aufsteigen zur Ehre des Altars, Canaletto-Farben ringsum und ein Lächeln, fast in der Luft noch.
In dieser Zeit arbeitete Paula Buber an ihrem Roman Muckensturm.
Der Reichstag brennt, sagte Dr. Markus leise zu dem Pfarrer Almenroder, als er in das Sterbezimmer der Frau Elisabeth Daum trat. Der Pfarrer hob den Blick von dem offenen Gebetbuch auf seinen Knien und sah dem Arzt ins Gesicht, in dem die Spannung wohl niedergehalten, aber nicht bezwungen war. Einen Augenblick verblieben die Männer so in lastendem Schweigen.
Dieser Roman stellt gewissermaßen ein Stück Zeitgeschichte dar und berichtet innerhalb eines Jahres, wie die Nazis an die Macht kommen, wie sich eine kleine Stadt verändert, wie sich die Leute verhalten. Eigentlich ist es auch eine Psychologiestudie, wie die einzelnen Menschen sich wann in welchen Situationen verhalten.
In der Vorbemerkung des Romans heißt es schließlich:
Die Zeit, in der das tragikomische Spiel dieses Romans vor sich geht, ist das Jahr der Machtergreifung. Sein Ort eine, irgendeine deutsche Kleinstadt. Die meisten der Akteure sind unter zahllosen Namen überall aufgetreten. Der Roman ist in den Jahren 1938 bis 1940 entstanden, also in einem Zeitabschnitt, in dem er nicht veröffentlicht werden konnte. Sein Text hat seither keine Veränderung erfahren.
Das späte Romanwerk Paula Bubers konnte erst in den 1950ern Verleger finden. Es nimmt kaum Wunder, dass es sie nach dem Zweiten Weltkrieg nicht direkt zurück nach Deutschland, aber doch in die Nähe ihrer verlorenen Heimat zog. Ausführliche Reisen unternahmen die Bubers in der Nachkriegszeit nach England, Frankreich, Belgien oder Holland. Auch ihre letzte gemeinsame Reise sollte sie nach Europa führen. 1958 erlag Paula Buber in Italien einer schweren Lungenentzündung. Begraben wurde sie auf dem alten jüdischen Friedhof auf dem Lido in Venedig. Als Schriftstellerin hat Paula Buber ein überschaubares, doch großes Werk hinterlassen, das von vielen nicht mit ihr in Verbindung gebracht wird. Dazu trug eine Entscheidung bei, die sie selbst getroffen hat. Ihre Texte veröffentlichte sie unter einem Pseudonym, das vielfach noch immer in der Autorenzeile ihrer Romane zu lesen ist.
Das kommt mit einem großen Wissen um die Bekanntheit von Martin Buber. Sie ist zu diesem Zeitpunkt verheiratet mit ihm und trägt seinen Namen und weiß, wenn sie mit Buber an die Öffentlichkeit geht, dass sie als Person gar keine Chance hat, als Autorin wahrgenommen zu werden.
Es funktionierte. Zeitgenössische Kritiker nannten Paula Bubers Pseudonym Georg Munk in einer Reihe mit anderen bedeutenden Schriftstellern wie den Brüdern Mann.
Das Spannende an dem Pseudonym ist, dass sie ja auch ganz dezidiert einen christlichen Namen wählt. Also Georg ist ein christlicher Name und Munk wird zweierlei gesehen. Also Munk ist ein typisch jüdischer Name, ist aber auch eine Form von München, also von Monaco.
Katharina Bauer hat sich auch damit beschäftigt, warum die Autorin kein weibliches, sondern ein männliches Pseudonym wählte.
Die Gesellschaft Anfang des 20. Jahrhunderts ist ja eine patriarchale Gesellschaft. Und folglich hat man auch überwiegend dann Männer gelesen. Und sie wollte ja auch gelesen werden. Deswegen war es gewissermaßen eigentlich ein emanzipatorischer Akt, sich zu überlegen, nee, ich wähle ganz bewusst einen Mann. Sie schreibt sich mit der Wahl eines männlichen Pseudonyms in eine Geistesgeschichte ein. Zu dieser Zeit ist es ganz modern, dass schreibende Frauen sich einen männlichen Namen suchen. Mit dieser Einschreibung in diese Tradition macht sie ja auch ein Fass auf. Also sie weiß ganz genau, in welcher Tradition sie gelesen werden will und wo sie sich positioniert. Und es ist schon auch der Versuch, in dieser damals noch sehr männlich dominierten Verlagswelt Fuß zu fassen. Ihr war auch klar, mit einem weiblichen Pseudonymnamen wird es noch schwieriger, vor allem in diesem Bereich, in dem sie schreibt, also im Katholizismus, Voralpenland. Märchen und Sagen ist von der Gattung her ein Frauenthema, aber wenn man das als Mann veröffentlicht, dann ist es nochmal mit einer anderen Haltung verbunden.
Obwohl das Geheimnis um ihr Pseudonym 1926 gelüftet wurde, hielt Paula Buber daran fest. Ihr alter Ego Georg Munk aber war nicht der einzige Mann, der dazu beitrug, dass sie noch immer weitgehend vergessen ist.
Die patriarchalen Strukturen spielen eine große Rolle, wenn man sich an Paula Buber erinnert, weil man sich immer erinnert als Paula Buber als Frau von. In der Forschung wird sie oder wurde sie lange Zeit nur dargestellt als Frau von Martin Buber. Man hat sie nicht wahrgenommen als selbstständig denkende Frau.
Bezeichnenderweise hatte schon Theodor Lessing in seinen Memoiren nach der ausschweifenden Beschreibung seiner enttäuschten Gefühle durch das verehrte Alpenwesen für dessen weiteren Werdegang nur einen Satz übrig.
Paula wurde die Lebensgefährtin Martin Bubers. Unter dem Namen Georg Munk hat sie mehrere schöne Bücher geschrieben.
Die Bedeutung von Martin Bubers Frau für dessen Leben wurde ihrer Erinnerung zum Verhängnis.
Ehe du zu mir kamst, war ich dieses Traum und Golem. Als ich dich aber fand, da fand ich meine Seele. Du kamst und gabst mir meine Seele. Ist nicht meine Seele so dein Kind? Und so wirst du es lieben müssen.
Einzelne Passagen in Martin Bubers Briefen wurden nach seinem Tod zu einem Narrativ offenkundig faszinierter Freudianer zusammengebunden.
Deine Briefe sind das Einzige, das mir Kraft gibt. Außer ihnen vielleicht noch der Gedanke, dass eine Mutter in dir ist. Der Glaube daran. Jetzt weiß ich es. Ich habe immer und immer meine Mutter gesucht.
Der küchenpsychologische Schluss aus diesen Zeilen lautete, Martin Buber habe in Paula seine Mutter gesehen, die ihn im Kleinkindalter verlassen hatte. Katharina Bauer ist überzeugt, dass es damit nicht getan ist.
Dieses Mütterliche ist am Anfang der Initiationsmoment, dass er erkennt, er wird mit seinen Fehlern angenommen von Paula Buber. Da gibt es schöne Briefstellen, wo man das gut nachlesen kann. Und dann entwickelt sich aber ganz viel daraus, also dass es auch eine wahnsinnig ehrliche Liebesbeziehung wird.
Sei mir alles, Frau, Liebste, Freund und Kamerad.
Martin Buber legte viele Hoffnungen in seine Ehe. Dennoch wurde Paulas Rolle in dieser besonderen Beziehung lange auf ihre mütterliche Seite reduziert. Auch in einem Aufsatz zweier Wissenschaftlerinnen von 1997 findet sich ein Beispiel für die problematische Rezeption.
Paula Winkler wird in der Partnerschaft mit Martin Buber die Starke sein. Die realistische, lebenspraktische, die dem zarten Intellektuellen die Beschwernisse des Alltags vom Leibe hält. Die ihm sein Leben lang die Anzüge und Hemden bereitlegt, wie er es von seiner ihn verzärtelnden Großmutter gewohnt ist. Die mit ausgezeichneter Küche für sein leibliches Wohl sorgt, ihn abschirmt in seinem Arbeitszimmer sogar gegen die eigenen Kinder und Enkel, die Besuchern streng die Zeit bemisst, damit er sich nicht erschöpft. Sie wird die biblische Ruth sein, die für den Geliebten ihre Familie, ihren Glauben und ihr Volk aufgibt.
In reichlich blumigen Worten folgt in dem Text eine Hymne darauf, wie Paula ihrem Mann den Rücken frei hielt, die Wäsche machte, kochte und sich um die Kinder kümmerte. So aber wird es nicht weitergehen. Die vergangenen Jahre haben junge Forschung über die Schriftstellerin hervorgebracht, die sich kritisch mit diesem Narrativ auseinandersetzt. Bei Katharina Bauer und ihren Kolleginnen wird Paula Buber als eigenständige Autorin respektiert. Endlich.
Bayerns vergessene Kinder. Jüdische Biografien unter der Damnatio Memoriae.
Paula Buber, eine Schriftstellerin und das Patriarchat, ein Podcast von Christina Milz. Es sprachen Anja Tuckermann, Katharina Bauer, Josef Falch, Benedikt Zepp, Robin Pfeiffer, Artemis Pauline Fritsche und die Autorin.